Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wortschritte. Heute mit
Pfarrer Michael Hoffmann.
Wir sind heute in Bottrop an der Paul-Gerhardt-Kirche. Du wohnst hier, ne?
Jawohl.
Ja. Und wir wandern jetzt zum Ostfriedhof.
Ja.
Ich würde sagen, los geht's.
Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Michael, stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin Michael Hoffmann, ich bin 41 Jahre alt und Pfarrer hier in Bottrop, in der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop, seit 4,5 Jahren und seit diesem Jahr auch Assessor im Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten.
Ja, du bist an der Martinskirche.
Hauptsächlich an der Martinskirche, aber eigentlich sind wir eine Gesamtgemeinde mit, sind überall in der Kirchengemeinde aktiv und ich habe einen Schwerpunkt in der Jugendarbeit.
Okay. Wann ist bei dir die Idee gereift, ich werde Pfarrer?
Das ist relativ spät und vielleicht auch früh. Also als ich Abi gemacht
habe. Wie spät oder früh?
Ja, ne? Ja, als ich Abi gemacht habe, musste ich mir überlegen, was ich danach mache. Und ich habe dann, glaube ich, während meines Zivildienstes die Idee bekommen, dass ich Theologie studieren möchte. Und fand auch schon Gemeinde irgendwie ganz cool, was mein Pfarrer so vor Ort gemacht hat. Aber ob ich das wirklich selber werden möchte, das wusste ich noch nicht. Das kam dann eigentlich erst im Studium. Und tatsächlich, ich glaube, ganz wichtig dabei war ein Praktikum in einer Kirchengemeinde. Und rate mal, in welcher.
In meiner Heimatgemeinde?
Nee. Nein. Hier in Bottrop.
Ach, du warst schon in Bottrop?
Ich war in Bottrop in der Kirchengemeinde, ja.
Wenn ich sage Heimatgemeinde, da warst du nämlich vorher. Da, wo ich nämlich konfirmiert worden bin,
ja.
Wo ich getauft worden bin, in Hagen-Haspe.
Genau, da durfte ich meinen Probedienst machen. 3 Jahre lang war ich da.
Ja, vor Bottrop, bevor du jetzt wieder nach Bottrop gekommen bist.
Ja, genau.
Ja. Gab es denn irgendwie so einen Magic Moment oder so, der da sagte, ach, ich werde Pfarrer, ich bin erleuchtet oder?
Nee, erleuchtet war das alles nicht. Das war eher überlegt, gut überlegt, glaube ich. Mir war immer klar, ich möchte was mit Menschen machen und dass ich nicht so einen reinen Bürojob haben möchte. Und dann ergab sich das. Das Studium fand ich spannend und dann habe ich gemerkt, die praktische Arbeit mit den Menschen finde ich auch spannend, die Vielseitigkeit im Beruf. Und dann dachte ich mir, dann probiere ich das doch mal aus.
Ja. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, dass er Pfarrerin oder Pfarrerin werden möchte. Warum würdest du ihm dazu raten oder ihr?
Ja, erstmal würde ich dazu raten, dieses Theologiestudium aufzunehmen, weil ich das noch immer nach wie vor spannend finde. Vielseitig, wenn man Interesse an geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Themen hat. Und den Beruf, der ist aufregend. Der ist natürlich ein bisschen unsicher, weil die Zukunft viel Veränderung bringt. Das erleben wir jetzt ja schon, dass sich viel tut, auch in diesem Beruf. Ich glaube, auch noch viel tun wird. Aber ich glaube, der bleibt vielseitig und irgendwie Gottes Wort zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen, das ist irgendwie eine tolle Aufgabe. Also ich habe ständig Magic Moments in meiner Arbeit. So.
Sehr schön.
Ja.
Naja, aber der Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin ist ja nicht unsicher. Weil ich sag mal, wir haben ja das Problem, dass irgendwann, die Generation 64, 65, 63, die ist ja verschlafen worden. Also dass da Nachwuchs herankommt. Ne?
Die Stellen sind sicher, da brauchen wir auf jeden Fall Nachwuchs. Das ist kein Problem, das ist in vielen Bereichen so. Der Fachkräftemangel hat auch uns ereilt oder enteilt uns zunehmend. Aber die Art, wie Kirche sein wird, das verändert sich gerade halt stark. Und deshalb auch die Funktion von Pfarrer und Pfarrerin. Und das meine ich damit.
Okay.
Also nicht die Stellensicherheit, die ist hundertprozentig. Also wenn man einen sicheren Job haben möchte, dann ist der Pfarrberuf, glaube ich, ein guter.
Ich wollte eigentlich nach den, die Boomer-Jahre. Das war das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ist mir aber gar nicht irgendwie so eingefallen. Naja, so ist es halt. Fängt gut an heute Morgen. Dafür scheint die Sonne.
Ja, wohl herrliches Wetter.
Ja, aber nicht nur du bist Pfarrer, auch deine Frau ist Pfarrerin.
Genau, Annika, die ist auch hier in Bottrop, ja.
Ja. Wie gelingt es euch, Privat- und Berufsleben so ein bisschen auseinanderzuhalten? Oder haben Pfarrerinnen und Pfarrer überhaupt kein Privatleben?
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel das mit den Paarbeziehungen zu tun hat. Natürlich irgendwie dadurch, dass wir in einer Gemeinde sind. Aber diese Gemeinde ist groß. Also wir haben unterschiedliche Arbeitsbereiche, arbeiten hier in unterschiedlichen regionalen Teams und haben da gar nicht so viele Berührungspunkte. Haben natürlich immer wieder auch mal gemeinsame Themen. Und ich glaube, die Abgrenzung von privat und beruflich ist grundsätzlich so die Frage, wie man das hinkriegt bei so einem Beruf, der alles sein kann und der gerne auch den ganzen Tag in Anspruch nimmt, weil man nicht aufpasst. Aber wir haben Kinder, wir haben eine Familie. Und allein das führt schon dazu, dass man sich abgrenzt. Wenn man mit denen Zeit verbringen möchte, dann muss das automatisch passieren, dass man am Samstagmorgen auf dem Fußballplatz steht.
Also du nicht privat, sondern dein Sohn oder deine Tochter.
Genau, ich spiele kein Fußball, aber meine Söhne, ja.
Ja. Könnt ihr das wirklich abschalten, dass ihr nicht dann abends mal vorm Fernseher sitzt und dann plötzlich dann doch irgendwas Theologisches auf den Tisch kommt?
Also ich glaube, abends passiert das nicht mehr so viel, dann schaffe ich das irgendwie echt glaube ich, ziemlich gut, wenn man dann mal zu Hause ist und so abzuschalten. Aber tagsüber, wenn wir zusammensitzen nach dem Essen, wenn die Kinder spielen gehen, dann passiert es natürlich immer wieder, dass man auf die Themen kommt. Aber das macht auch Spaß. Also ich liebe diesen Job und irgendwie ich liebe die Kirche und beschäftige mich da auch sehr gerne mit. Also es macht mich lebendig und das ist nicht nur so eine Belastung.
Wir brauchen nicht rennen. Hinter uns kommt gerade so ein Lieferfahrzeug, aber der bremst schon ab. Mal Hand aufs Herz, ne? Hast du schon jemals bei deiner Frau für die Predigt abgeschrieben?
Ja, natürlich. Die ist eine sehr gute Predigerin und ich lese mir das ganz gerne mal durch. Und ich lasse sie auch häufiger meine Predigten lesen als andersrum.
Ah ja, okay. Das heißt, ihr profitiert schon voneinander.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Du hast es eingangs gesagt, du bist seit kurzem auch Assessor.
Ja.
Ja. Sag doch mal, was ist ein Assessor und was macht der überhaupt?
Ja, erst einmal ist Assessor so ein super Kirchenwort, ne? Das gibt's sonst, bei Juristen gibt's das noch, ist da aber was ganz anderes. Assessor ist bei uns der Stellvertreter vom Superintendenten. Das ist ja auch schon wieder so ein super Wort, was keiner kennt. Also, das ist der Leiter vom Kirchenkreis, also von dem Zusammenschluss mehrerer Gemeinden in einer Region. Das ist der Leiter davon. Und ich bin sein Stellvertreter und sein Beistand.
Ja. Jetzt bist du frisch ins Amt gewählt worden.
Jawohl.
Und kaum warst du im Amt, da ist der Superintendent auch mal schon mal in die Elternzeit gegangen.
Ja, super, ne?
Ja, bist du gleich ins kalte Wasser geworfen worden.
Genau, aber erstmal finde ich super, dass er in Elternzeit gegangen ist, obwohl er diese Aufgabe hat. Finde ich, ist ein tolles Vorbild gewesen. Und ja, das war dann eine Herausforderung.
Und wie war es für dich?
Ja, spannend. Also ich mag Herausforderungen und darum fand ich das auch eine ganz spannende und aufregende Zeit für mich. Habe da natürlich super viel gelernt und irgendwie Neues erfahren und das hat aber Spaß gemacht.
Was hast du denn gelernt?
Was ich gelernt habe, ist, ich habe zum Beispiel mehr gelernt, was so ein Superintendent eigentlich den ganzen Tag lang macht. Mit welchen Fragen der sich beschäftigt,
macht der was?
Wie Siegelwesen funktioniert, wie Verbände gegründet werden und solche Themen.
Ja.
Genau.
Plötzlich Chef. Wie hast du dich gefühlt?
Ja, also jetzt nicht so als Chef, dass ich jetzt, man hat da ja auch so eine besondere Rolle im Kirchenkreis. Man ist ja zum Beispiel wie Pfarrer und Pfarrerin, da ist man ja gleichzeitig der Seelsorger und die Gemeinden haben bei uns in der evangelischen Kirche ja eine ziemlich große Selbstständigkeit, dass man da gar nicht so von oben durchregieren kann und musste ich in der Zeit auch gar nicht. Das ist eher kollegial und gemeinschaftlich und auch in der Superintendentur, da ist ein tolles Team, das da im Büro arbeitet, das mir da auch sehr geholfen hat in der Zeit, in die Arbeit überhaupt reinzukommen.
Grundsätzlich, bist du eher der Typ der zweiten Reihe oder würdest du dich irgendwann auch schon mal nach ganz vorne drängen?
Ja, ich stehe ja sehr oft in der ersten Reihe, weil ich nämlich Gottesdienste halte und da bin ich
jetzt
ja
reichst du aus.
Häufig derjenige, der in der ersten Reihe steht und das auch durchaus auch mag. Aber ich mag es auch irgendwie, also jetzt gerade fühle ich mich auf jeden Fall in meiner Rolle wohl.
Ja, aber könntest du dir, frage mich doch mal ganz konkret, ich wollte es noch ein bisschen durch die Hintertür machen, also könntest du dir irgendwann auch den Job des Superintendenten vorstellen?
Ich kann mir ganz viele in meinem Leben vorstellen zu tun. Ich mag ja Herausforderungen, neue Aufgaben und zu arbeiten, aber ich fühle mich gleichzeitig auch hier echt super wohl mit dem, was ich tue. Aber sag niemals nie, aber mal gucken.
Ja. Genau, man weiß nie, was kommt.
Nee, ne? Weiß man nicht.
Ja.
Ja, und das merkt man ja auch. Ne? Es tut sich also auch viel, also vor einem Jahr, dass ich jetzt Assessor bin, das hätte ich vor einem Jahr auch noch nicht erwartet. Und so entwickelt sich viel. Das ist ja auch eine schöne Sache an dem Beruf, auch gerade an der Zeit, dass viel in Bewegung ist. Und deshalb gibt es immer wieder viele Chancen und Möglichkeiten, Neues zu entdecken.
Ja, auch daran zu wachsen?
Ja, das auf jeden Fall, klar.
Okay. Wir haben vorhin beim Warm-up schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie stehst du zur Vereinigung der beiden Kirchenkreise Gladbeck, Bottrop-Dorsten und Recklinghausen in 2018? Also für 2018.
Krass, das wäre schon.
Ja, das wäre.
Hätten sie es mal gemacht, dann hätten wir jetzt weniger Arbeit damit. 2018.
Warte mal, ich wiederhole das nochmal, das ist ja wirklich ein Fauxpas ohne Ende.
Ach, das wäre wirklich ganz witzig, ja.
Ja, toll, für dich.
Steinvorlage,
ja. Okay, dann lassen wir es so drin stehen. Nee. Wenn es dir gefällt, dann lassen wir es einfach drin stehen. Also für 2028 ist die Kirchenkreisvereinigung geplant. Wie stehst du dazu?
Ja, also erstmal ist es ja so, dass der Kirchenkreis Recklinghausen beschlossen hat, 28 sich zu vereinigen mit unserem Kirchenkreis. Und wir bei unserem Beschluss da ganz bewusst keine Jahreszahl reingepackt haben, weil wir sehen, dass da auch noch Aufgaben zu erledigen sind bis dahin. Wir müssen eine Finanzsatzung finden. Wir müssen uns noch genauer angucken, wie wir über bestimmte Aufgaben regeln, wie wir zusammenarbeiten müssen. Und bis 28 das zu schaffen, ist, glaube ich, eine sportliche Aufgabe. Aber das versuchen wir jetzt. Also wäre ja schön, wenn es klappt. Also so schnell wie möglich. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall verändern. Und wenn diese Vereinigung nicht funktioniert, dann muss es eine andere Form geben. Also wir können nicht einfach sagen, wir machen das nicht. Okay. Das ist, glaube ich, alternativlos. Ich finde, das hat doch auf jeden Fall Charme, mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen man jetzt auch schon lange zusammengearbeitet hat und diesen Weg weiterzugehen.
Ja. Wo liegen denn faktisch die Vorteile für die beiden Kirchenkreise bei der Vereinigung oder durch die Vereinigung?
Ja, also zum Beispiel darin, also allein schon pfarramtlicher auf dieser Ebene mittelfristig, du hast diese Generation die Boomer genannt, werden weniger im Dienst, die Arbeit muss anders strukturiert werden und dann brauchen wir da auf diesen Ebenen, glaube ich, auch größere Einheiten, um das hinzukriegen. Unsere Gremien zu besetzen, das wird immer herausfordernder. Es gibt immer weniger, gerade auch im Hauptamt, aber auch im Ehrenamt, die nicht eine Doppel- oder Dreifachrolle schon haben. Und das irgendwie zu entschlacken, ist sicherlich auch eine Sache. Und auch was unsere Verwaltung betrifft, was die Finanzen betrifft, da Dinge zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, wird, glaube ich, mindestens mittelfristig guten Fortschritt bringen.
Aber ein gemeinsames Kreiskirchenamt gibt es ja schon.
Genau, aber zwei Finanzsatzungen.
Ja.
Unterschiedliche Finanzverteilung.
Ja.
Zweifach Kulturen in zwei Kirchenkreisen. Das wird sicherlich sich auch nicht von jetzt auf gleich bis 28 alles ändern lassen. Aber da zu sagen, wir wollen dann gemeinsam in die Zukunft gehen und uns annähern, das bringt, glaube ich, da schon Synergieeffekte.
Ich glaube, Recklinghausen hat ja 2028 ins Spiel gebracht, weil dann die beiden Superintendenten vor Neuwahlen stehen.
So ist das, ja.
Ja. Was ist denn jetzt?
Also nicht nur die, sondern auch die KSVs vor allen Dingen, glaube ich. Also die Leitungsgremien und alle möglichen kirchenkreislichen Gremien stehen da vor einer Wiederbesetzung. Und
was ist denn, wenn diese Fusion jetzt, sage ich mal, auf Dauer gesehen nicht reicht? Wird es dann irgendwann noch eine größere Fusion geben? Also ich sag mal mit Gelsenkirchen und Herne vielleicht noch, also im Kirchenkreis Ruhrgebiet oder so?
Ich glaube, in der Zukunft wird sich ganz viel ändern, auch in Dinge, Art und Weise, wie wir das vielleicht uns jetzt gerade noch gar nicht so vorstellen können. Also ich weiß gar nicht, ob dieses Kirchenkreismodell und vor allen Dingen, ob die Parochie, also die Ortsgemeinde, auch so ein tolles Kirchenwort, also die Gemeinde vor Ort in der jetzigen Verfasstheit, ob das so ein Modell von Dauer ist oder ob wir dann in Zukunft nicht andere, fluidere Strukturen haben werden. Also vielleicht gibt es irgendwann auch gar keine Kirchenkreise mehr.
Ach ja, okay, das könnte also dann auch passieren. Das ist, aber was ist es denn dann?
Ja, irgendwas anderes. Also es gibt ja Kirchenkreise und irgendwie die Ortsgemeinde hier so in Deutschland, aber das ist hier nicht global überall. Also es gibt ja auch Kirchen an anderen Orten, die anders funktionieren. Wir haben hier eine Schwesterkirche, die katholische Kirche, die ja auch ähnlich ist, ne, ist ja auch deutsch. Also hier so strukturiert, aber trotzdem auch anders. Und ich glaube, da wird es überall Entwicklung geben, immer wieder.
Ja. Wenn Firmen fusionieren, heißt das in der Regel immer Gefahr für die Mitarbeiter. Mhm. Weil wenn so Wirtschaftsberater in so ein Unternehmen reinkommen, ist das Einzige, was die meisten immer sagen, sie müssen Stellen abbauen.
Ja, so können ich glaub, wir, nicht das so Einzige, können wir, aber...
Ja, aber so können wir halt am schnellsten sparen. Ne?
Mit Personal kann man Geld sparen, sicherlich. Aber ja. Genau, ja.
Müssen sich die Mitarbeiter der evangelischen Kirchenkreise Gladbeck, Bottrop, Dorsten und Recklinghausen Sorgen machen?
Hast du da ein Eigeninteresse bei der Frage?
Nö, ich arbeite ja für beide.
Okay. Ja, genau, doppelt sparen. Nee, Quatsch. Nein, ich glaube nicht. Du hast ja selber gerade gesprochen von dem, wir hatten ja gerade schon das Thema Fachkräftemangel und Personal und ich glaube nicht. Also die Vereinigung, ich habe noch bei keiner Runde jetzt gehört, dass tatsächlich Personal jetzt konkret einzusparen eine Aufgabe ist. Ich glaube, das wird auch nicht so sein. Ich denke, wir werden uns mittelfristig auch in Strukturen verändern und auch bei manchen Sachen verschlanken müssen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, keinen Personalabbau. Dafür gibt es den demografischen Wandel, der da schon Dinge bewegen wird. Und jetzt gerade konkret, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Thema ist.
Ja. Das Problem ist ja auch, dass immer mehr Menschen aus unserer Kirche austreten. Und deine Vorgängerin, ich glaube, sie war ja die direkte Vorgängerin, dieser Krängel, ne?
Nee, das war Steffen Riesenberg, war mein Vorgänger.
Ach, echt?
Mhm.
Okay. Aber jedenfalls eine deiner Vorgängerinnen, dieser Dr. Lisa Krämer.
Ehemalige Kollegin sogar. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet hier noch.
Ah, okay.
Ja.
Ich bin falsch informiert mal wieder heute Morgen. Super. Also jedenfalls nochmal ansetzen. Die Lisa Krängel hat damals, als ich mit ihr einen Podcast gemacht, hat irgendwann gesagt, oh, ich möchte nicht die Letzte sein, die hier irgendwann mal das Licht ausknipst. Möchtest du das auch nicht, oder?
Nee, aber wir sind ja gerade in der Paul-Gerhardt-Kirche gestartet und da sieht man, dass das ja momentan auch nicht unser Weg ist. Also hier in der Kirche, in Gemeinde, da verändern wir Dinge. Da würden auch manche vielleicht sagen, wir beenden auch Dinge. Ich habe gerade einen Arbeitsbereich über 40 Jahre lang Eltern-Kind-Arbeit am Martinszentrum. Da eine Gruppenform verabschiedet mit einem tollen großen Gottesdienst mit ganz vielen Ehemaligen, die da waren. Und wir arbeiten immer weiter mit Kindern. Wir haben nämlich ganz viele Kitas und an dieser Paul-Gerhardt-Kirche, da wird auch eine Kita einziehen. Und in dieser Kirche, da werden wir auch in Zukunft Geschichten von Gott hören, von Jesus, da werden wir beten. Und da werden auch, so der Plan, Gemeinderäume bleiben, in denen sich Menschen treffen können.
Das heißt, Kirche verändert sich, muss sich einfach verändern.
Ganz stark verändert die sich ja. Und was genau am Ende sein wird, das wissen wir nicht. Aber das hat sie ja immer. Also auch diese Idee, dass Kirche immer so war, wie wir uns das gerade vorstellen, ist ja auch ein Trugbild. Ja. Also so war es ja auch nicht.
Was muss denn deiner Meinung nach passieren, dass Kirche eine Zukunft hat?
Ja, ich glaube, wir müssen weiter daran arbeiten, so wie das gerade in vielen Punkten tun. Wir dürfen nicht vergessen, warum wir das Ganze machen. Also wenn wir vergessen, dass es irgendwie Gott gibt, dass es die frohe, gute Nachricht gibt, von der wir erzählen wollen, die frohe Botschaft, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, solange wir das wissen, dass es unsere Aufgabe ist, werden wir immer Mittel und Wege finden. Und ich glaube, es wird so sein. Du hast ja selber gesagt, wir haben weniger Pfarrer und Pfarrerinnen in Zukunft. Das wird so sein. Insgesamt wird es weniger Hauptamtlichkeit geben. Da hatten wir jetzt eine ganze Weile extrem viel. Da waren wir sehr gesegnet mit. Da müssen wir jetzt andere Formen der Beteiligung finden, der Eigenverantwortung auch von Menschen. Ich glaube, das haben wir ein bisschen vernachlässigt, die Eigenverantwortung.
Du meinst also mehr Ehrenamtliche mit ins Spiel bringen?
Genau, oder ihnen auch mehr zutrauen, ja.
Ja.
Und mehr Entscheidungen überlassen.
Solche Leute wie Predikanten?
Zum Beispiel.
Oder Predikantinnen?
Genau, Presbyter, Presbyterin, aber Gruppenleitungen auch, sehe ich gerade diese ganze gemeinschaftliche Aspekt, dieses Zusammenkommen, was ja Kirche auch ausmacht. Ich glaube, das ganz stark wird von diesen Menschen und an diesen Menschen hängen.
Ja. Kann Kirche Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben natürlich unsere trägen Strukturen, wo das manchmal ein bisschen sperrig ist und braucht, aber Kirche ist jetzt schon so vielfältig. Weißt du, ich habe in Argentinien gelebt, ein Jahr lang da gearbeitet und da in der Partnerkirche, in der evangelischen Kirche in Rio de la Plata, Gemeinde erlebt, die ganz anders funktioniert als bei uns, weil die jetzt schon viel kleiner sind und viel verstreuter wohnen. Und trotzdem haben die sich getroffen, haben die eben zusammen gebetet, in der Bibel gelesen, Gottesdienste gefeiert und waren Kirche, waren Gemeinde.
Ja. Wir haben vorhin schon über die Elternzeit von Superintendent Steffen Riesenberg gesprochen.
Ja.
Warst du auch mal in Elternzeit?
Ich war auch in Elternzeit.
Was hast du da gemacht?
Was ich gemacht habe?
Wie lange warst du in Elternzeit?
Ich war 2 Monate in Elternzeit. Ich war, habe viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Das war im Probedienst in dieser Zeit in Haspe. Wir haben Zwillinge bekommen. Und eigentlich hatten wir immer den Plan, dass wir uns das aufteilen, so 50-50. Aber irgendwie war dann, als wir merkten, dass wir Zwillinge kriegen, war dann doch so die Entscheidung mit dem Stillen und so, dass Annika, meine Frau, auch gesagt hat, sie kann sich gut vorstellen, dass sie da erstmal doch ein Jahr aussetzt. Und dann bin ich doch zum klassischen Elternzeitmodell mit den 2 Monaten. Ich habe natürlich versucht, so viel es möglich war, da zu sein. Ich glaube, ich war auch viel da in der Zeit. Nachts aufgestanden, habe die Kinder gebracht zum Stillen und so.
Ja.
Wenig geschlafen.
Okay.
Genau.
Wie das so ist in der Zeit.
So ist das.
Und gerade mit Zwillingen stelle ich mir das wirklich hart vor.
Ja, das ist schon hart. Auf jeden Fall. Also das erste Jahr ist wirklich eine Herausforderung, muss ich im Nachhinein sagen. Danach wird es genial. Also das ist auch schon schön vorher, ne? Aber
du brauchst nicht einmal zum Schwimmen fahren und einmal zum Fußball?
Momentan noch nicht. Ich meine, die sind sehr unterschiedlich. Da mal gucken, wie sich die Interessen so entwickeln. Momentan machen sie noch viel gemeinsam.
Schön. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Bleiben wir bei dieser Elternzeit. Windeln wechseln oder Spülmaschine einräumen?
Ich habe viel Windeln gewechselt. Mache ich auch.
Okay, klare Entscheidung. Presbyteriumssitzung oder Konfi-Freizeit?
Konfi-Freizeit.
Warum?
Ja, so. Also ich mag beides ehrlich gesagt sehr gerne. Das ist eine schwere Entscheidung, aber
das haben sie auch entweder oder Fragen
habe ich jetzt. Ja, das stimmt. Die sind schwierig, ja. Deshalb die knappe Entscheidung für die Konfi-Fahrt, weil ich fahre ja 2x im Jahr weg. Ich fahre einmal auf Konfi-Fahrt und einmal auf Konfi-Camp. Das muss ja einen Grund haben, ne?
Ja. Bist du eher ein Bewahrer oder Reformer?
Ich glaube, ich bin eher Reformer. Da, die Antwort fällt mir nicht so schwer.
Last Christmas oder Odo Fröhliche?
Odo Fröhliche. Ohne die geht auf jeden Fall Heiligabend gar nichts. Habe ich gestern noch für meinen Gottesdienst besprochen mit dem Team.
Okay. Also eher doch dann die klassische Weihnachtsmusik.
Ach nö. Nö. Ich höre zu Hause auch anderes. Aber Last Christmas hört man ja eh irgendwann mal automatisch. Ist jetzt, bin ich relativ unemotional zu eingestellt.
Okay.
Aber die Misa Criolla, die aus Argentinien, das ist meine Lieblingsweihnachtsmusik.
Kannst du das ansingen?
Nee. Das ist, nee.
Schade, weil ich kenne das nicht.
Ja, dann
und unsere Hörer auch nicht. Jetzt müssen wir das googeln.
Ja, dann müssen alle mal gucken bei Spotify. Die freuen sich auch über Aufrufe sicher. Es ist ein ganz bekanntes Stück, das traditionelle lateinamerikanische Klänge und klassische Musik in so einem Oratorium zusammenbringt und eine Messe, Weihnachtsmesse gestaltet. So wie wir das ja kennen vom Bach.
Okay.
Letztlich so ein bisschen, aber...
Wie heißt es nochmal?
Misa Criolla. Oder Criolla, also mit Doppel-L.
Weihnachtszeit, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid schon in der Vorbereitung.
Genau, haben wir das Krippenspiel für den Gottesdienst für die ganz Kleinen rausgesucht. Und die ersten Adventskalender sind auch schon in der Mache, aber nee, so richtig in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht.
Nicht?
Nee.
Ja, aber die Vorplanungen müssen natürlich frühzeitig gestartet werden.
Ne? Ja, die laufen schon. Also ich würde sagen, so Predigtplan angefangen zu machen für Weihnachten haben wir im Juni, glaube ich.
Ja. Aber wie gelingt es denn Familie Wilinski-Hoffmann überhaupt Weihnachten zu feiern? Es ist ja eigentlich eure Hauptarbeitszeit im Grunde genommen im Jahr.
Ja,
mit
genau.
Mit Ostern, ne?
Das ist eine gute Arbeitszeit, genau. Aber wir haben eine Besonderheit. Aber hier in Bottrop, da haben wir ein Team, ein Fahrteam, in dem wir die Gottesdienste so gut verteilt kriegen, dass meine Frau und ich jetzt immer irgendwann auch gegen Abend zu Hause sein konnten und dann auch mit den Kindern Bescherung hatten. Die Schwiegereltern und auch häufiger meine Eltern sind dann da, kommen zu Besuch. Das ist klar, dass wir es nicht schaffen, da hinzufahren. Aber da haben wir eigentlich ganz schöne Heiligabende erlebt. Ja.
Also ihr schafft das?
Wir schaffen das gut.
Sehr schön. Ja, Michael, wir sind praktisch schon durch. Hast du noch etwas, was irgendwie fehlt? Was habe ich vergessen zu fragen?
Ach, du hättest noch so viel fragen können, aber ja, ich glaube, das war jetzt ausreichend.
Okay. Dann lassen wir das erstmal so stehen, ansonsten machen wir nochmal eine Fortsetzung.
Dann gerne.
Ich danke dir recht herzlich, wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal eine gute Vorbereitung und vielleicht kommt ja doch noch die Einstimmung auf Weihnachten.
Die kommt bestimmt.
Ich glaube auch.
Spätestens am 1. Dezember.
Nee, spätestens, wenn im Radio Last Christmas läuft.
Das weiß ich noch nicht.
Dankeschön.
Ja, bitte.